Hast du Blut abnehmen lassen? Der Befund kommt zurück und der Arzt sagt, alles unauffällig und in Ordnung. Und du denkst, wie kann das sein? Ich fühle mich wie ein Handy mit 3% Akku, das eigentlich nur noch leuchtet, wenn man es ans Ladekabel anschließt. Heute möchte ich mit dir nämlich genau darüber sprechen. Was bedeutet normal denn wirklich? Und warum der Abstand zwischen nicht krank und richtig vital manchmal erschreckend groß ist? Bleib also dran, denn das wird spannender, als du denkst.
Willkommen bei Gesundheitswissen to go. Medizin ganz einfach, knapp und klar. Für jeden verständlich und offenbar. Darm, Hormone, Psyche, Energie. Alles wirkt zusammen irgendwie. Auch Kinderwunsch darf Thema sein. Denn kein Symptom steht ganz allein. Gesundheitswissen to go. Für dein Team Mensch. Sowieso. Pass gut auf dich auf. Stück für Stück. Denn Balance bringt dich oft zurück.
Hallo und herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. Heute sprechen wir über etwas, das mich ehrlich gesagt manchmal ein bisschen wütend macht. Nicht auf die Ärzte, die arbeiten, aber auf das gesamte System. Ich kenne diese Gespräche fast auswendig. Fast jede Woche sitzt jemand bei mir in der Praxis und sagt denselben Satz. Meine Werte sind alle normal, sagt der Arzt. Aber warum bin ich dann so müde? Und jedes Mal sage ich dasselbe. Das eine schließt das andere nicht aus. Denn Referenzbereiche sind keine Gesundheitszertifikate. Sie sind statistische Mittelwerte, gemittelt aus einer großen bunten Mischung aus Menschen gesund und krank. Lass mich dir von Petra erzählen. 38 Jahre alt, Grundschullehrerin, Mutter von 2 Kindern. Sie kam zu mir, weil sie seit fast einem Jahr nicht mehr wirklich schläft. Nicht, weil sie nicht einschlafen kann, sondern weil sie morgens aufwacht und es sich anfühlt, als hätte sie gar nicht geschlafen. Ihr Arzt hatte ihr ein großes Blutbild gemacht. Alles im Normbereich. Sein Rat: mehr Bewegung, weniger Stress, vielleicht mal Urlaub machen. Petra hatte daraufhin geweint. Nicht, weil sie traurig war, sondern weil sie das Gefühl hatte, dass keiner ihr glaubt, dass sie sich das irgendwie alles nur einbilden würde. Aber sie bildete sich das nicht ein. Denn wenn du dich in dieser Geschichte selbst auch wiedererkennst, dann bildest du es dir auch nicht ein. Was genau misst denn jetzt ein Standardblutbild? Und was misst es nicht? Und warum ist im Normbereich eben nicht dasselbe wie optimal für dich persönlich? Und welche Werte solltest du dir eigentlich anschauen lassen, wenn du wissen willst, wie es dir wirklich geht? Fangen wir mit einem Bild an. Stell dir vor, die Stromversorgung in deiner Stadt läuft normal mit 230 Volt. Und jetzt stell dir vor, du bekommst dauerhaft nur 160 Volt. Die Lampen leuchten noch, der Kühlschrank läuft noch, aber alles andere läuft ein bisschen dunkler, langsamer, ja vielleicht leiser oder vielleicht auch lauter. Und wenn du den Elektriker rufst und sagst, irgendetwas stimmt hier nicht, misst er die Spannung und sagt, naja, der Strom kommt ja. Das stimmt. Aber es ist eben nicht dasselbe. Und genau das passiert in deinem Körper. Wenn bestimmte Werte zwar im Normbereich liegen, aber weit weg vom optimalen Bereich sind für dich. Der Referenzbereich im Labor wird berechnet aus den Werten von tausenden Menschen. Krank und gesund gemischt. Der untere Rand dieses Bereichs bedeutet, der Wert ist nicht krankhaft verändert. Aber er sagt dir nicht, ob du vital bist, ob du dich gut fühlst, ob dein Körper auf Hochtouren läuft oder auf Sparflamme. Ich erkläre dir jetzt mal ein paar Werte, die in diesem System besonders gerne durchs Raster fallen. Als allererstes einer meiner Lieblingswerte, nämlich Ferritin. Das ist der Eisenspeicher. Hier geht es nicht um das Eisen selbst, sondern um das Depot, aus dem der Körper schöpft. Viele Frauen haben Ferritinwerte irgendwo zwischen 20 und 30 Nanogramm pro Milliliter. Und die gelten fast formal als normal. Für echte Vitalität, für gute Konzentration, stabiles Haar und eine funktionierende Thermoregulation, also Kälte-Wärme-Regulation, braucht das Gewebe aber Ferritin. eher sogar zwischen 70 und 100. Petra hatte einen Ferritinwert von 18. Der stand nicht mal im Standardblutbild. Wir mussten ihn extra anfordern und das erklärte vieles. Diffuse Erschöpfung, Kältegefühl, Haare, die nicht mehr so wachsen wollen, wie wir das in diesem Alter wollen. Und der nächste Wert, der hier wirklich interessant ist, ist das freie T3, also das FT3. Das ist das aktive Schilddrüsenhormon. Das, was üblicherweise gemessen wird, ist der TSH, ein Signal vom Gehirn an die Schilddrüse. Aber T3, also das Hormon, das tatsächlich in den Zellen ankommt und Energie produziert, das wird oft weggelassen. Und das ist das Problem. Denn chronischer Stress blockiert die Umwandlung von T4, das ist das, was die Schilddrüse also selber baut, in das T3. Das Ergebnis? TSH sieht zwar normal aus, aber die Zellen arbeiten nur noch auf halber Kraft. Frierend, schlapp und langsam. Und der Arzt sagt, die Schilddrüse ist in Ordnung. Schauen wir uns den wichtigen Wert Vitamin D mal an. Ein kleiner Funfact, der dich vielleicht überrascht. Vitamin D ist streng genommen gar kein klassisches Vitamin. Es wirkt im Körper eher wie ein Hormon, und zwar wie ein ziemlich wichtiges. Vitamin D ist an unglaublich vielen Prozessen beteiligt. Am Immunsystem, an der Muskelkraft, an der Stimmung, an der Serotoninsynthese und auch am Schlaf-Wach-Rhythmus. Gerade im deutschen Winter sehen wir häufiger Werte, die aus meiner Sicht nicht wirklich optimal sind. Und genau hier liegt das Problem. Im Labor werden Vitamin-D-Werte schon oft relativ früh als ausreichend eingestuft. Für echtes Wohlbefinden, eine stabile Stimmung, ein gut reguliertes Immunsystem und eine gute Versorgung finde ich persönlich Werte im Bereich von 60 bis 80 Nanogramm pro Milliliter deutlich sinnvoller. Leider gehört Vitamin D meistens nicht zum Standardlabor. Das heißt, man muss diesen Wert in der Regel selbst bezahlen. Meistens liegt das ungefähr zwischen 23 bis 25 Euro. Aber ganz ehrlich, das ist ein Wert, den ich wirklich regelmäßig kontrollieren lasse. Denn nur wenn du weißt, wo dein Vitamin-D-Spiegel liegt, kannst du auch das Ganze sinnvoll anpassen. Und jetzt kommt ein Punkt, der mir besonders wichtig ist. Wenn jemand regelmäßig Vitamin D einnimmt und dann plötzlich Werte zwischen 80 und 100 hat, bekommt er häufig gesagt, meistens vom Hausarzt oder von einem Mediziner, ihre Werte sind aber sehr hoch. Bitte hören Sie mit Vitamin D auf. Und genau das sehe ich kritisch. Denn aus meiner Sicht geht es nicht darum, Vitamin D einfach pauschal abzusetzen. Es geht darum, den Wert regelmäßig zu kontrollieren und die Einnahme entsprechend anzupassen. Wenn der Wert einmal etwas höher liegt, zum Beispiel Richtung 90 oder 100, dann kann man die Dosierung reduzieren, also vorübergehend etwas weniger nehmen als bisher. Und dann misst man nach einiger Zeit einfach nochmal nach, dass sich der Wert wieder in einen guten Bereich einpendelt, zwischen 60 und 80. Vitamin D ist aus meiner Sicht ein Wert, der mit regelmäßiger Kontrolle sehr gut zu steuern ist, aber eben nicht blind, sondern immer anhand der Blutwerte. Und genau deshalb ist es so wichtig, diesen Wert nicht nur einmal zu messen und dann blind Vitamin D zu nehmen, sondern wirklich das Ganze regelmäßig im Blick zu behalten. Denn Vitamin D ist kein Nebenschauplatz. Es ist ein zentraler Wert und einer, den ich persönlich lieber im oberen, aber im kontrollierten Bereich sehe. Als nächstes schauen wir uns mal Cortisol an. Cortisol ist unser wichtigstes Stresshormon. Und auch hier ist wieder wichtig, es geht nicht nur darum, ob ein Wert einmal hoch oder niedrig ist, viel spannender ist das Muster über den Tag. Beim Hausarzt kann Cortisol natürlich gemessen werden. Meistens passiert das über einen Blutwert, häufig morgens. Manche Hausärzte machen das auch nicht, da muss man dann tatsächlich extra zum Endokrinologen. Das kann bei bestimmten medizinischen Fragestellungen auch absolut sinnvoll sein. Aber wenn wir verstehen wollen, wie dein Stresssystem über den Tag arbeitet, reicht ein einzelner Cortisolwert im Blut meistens nicht aus. Denn Cortisol folgt normalerweise einem Rhythmus. Morgens sollte es ansteigen, damit du wach wirst und Energie hast. Im Laufe des Tages sollte es dann langsam abfallen, damit dein Körper abends zur Ruhe kommt. Genau deshalb arbeite ich hier gerne in meiner Praxis mit einem Cortisol-Tagesprofil über Speichel. Dabei wird nicht nur einmal gemessen, sondern mehrfach am Tag. So sieht man viel besser, kommt der Körper morgens überhaupt in die Aktivierung? Fällt Cortisol tagsüber auch sauber ab? Oder bleibt das System viel zu lange auf Alarm? Und das ist genau das, was viele Menschen spüren. Morgens kommen sie kaum aus dem Bett. Tagsüber fühlen sie sich erschöpft oder wie abgeschnitten. Nachmittags kommt oft nochmal ein Einbruch. Und abends, wenn der Körper eigentlich runterfahren sollte, sind sie plötzlich hellwach. Müde, aber innerlich total angespannt. Genau dieses Muster kann mit einem verschobenen Cortisolrhythmus zusammenhängen. Wichtig ist aber, ein Speicheltagesprofil ist kein Ersatz für eine ärztliche Abklärung. Wenn wirklich der Verdacht auf eine ernsthafte hormonelle Erkrankung besteht, wenn es um Erkrankungen wie zum Beispiel eine Nebenniereninsuffizienz oder ein Cushing-Syndrom geht, gehört das in ärztliche bzw. endokrinologische Hände. Aber für die funktionelle Betrachtung von Stress, Erschöpfung und Schlafproblemen und innerer Daueranspannung kann ein Cortisol-Tagesprofil im Speichel sehr, sehr wertvoll sein. Und genau deshalb macht es aus meiner Sicht Sinn, damit zu jemandem zu gehen, der nicht nur einen einzelnen Laborwert anschaut, sondern das ganze Muster im Zusammenhang mit deinen Symptomen bewertet. Und dann kommen wir noch zu Magnesium. Und auch hier gibt es wieder einen klassischen Laborfallstrick. Viele kennen nämlich ihren Magnesiumwert nur aus dem Serum. Es ist auch nicht in der Standarddiagnostik mit enthalten, also müssen wir unseren Arzt immer bitten, dies mitzumessen. Das Problem ist aber, dass er dies meistens im Serum tut, in den braunen Röhrchen. Und das Problem? Ein normaler Serum-Magnesiumwert bedeutet nicht automatisch, dass die Zellen gut versorgt sind. Denn ein guter Teil des Magnesiums befindet sich nicht frei im Blut, sondern in den Zellen und im Gewebe. Der Körper versucht den Blutwert aber möglichst lange stabil zu halten. Deshalb kann im Serum noch alles relativ normal aussehen, während die Versorgung auf Zellebene schon nicht mehr optimal ist. Deshalb ist es aus meiner Sicht viel, viel sinnvoller, Magnesium im Vollblut bzw. intrazellulär, also in der Zelle, zu messen, wenn man wirklich wissen möchte, wie die Versorgungslage aussieht. Typische Hinweise auf einen Magnesiummangel können Muskelkrämpfe, Verspannungen, Schlafprobleme, innere Unruhe, Herzstolpern, Kopfschmerzen, PMS-Probleme, chronische Anspannung und auch Erschöpfung sein. Und auch hier gilt, nicht einfach blind supplementieren, sondern messen, einordnen und dann gezielt auffüllen. Denn Laborwerte sind keine Deko. Die sollen uns helfen zu verstehen, was dein Körper wirklich braucht. Und dann gibt es noch zwei Werte, die ich bei Erschöpfung sehr spannend finde. Den HbA1c und HSCRP. Der HbA1c ist viel nur als Diabeteswert bekannt. Oft wird er gemessen, wenn schon ein konkreter Verdacht auf Blutzuckerprobleme besteht. Dabei kann er auch vorher schon Hinweise geben. Denn er zeigt, wie die durchschnittliche Zuckerbelastung der letzten Wochen bis Monate so ungefähr war. Und das ist bei Erschöpfung extrem interessant. Denn wenn der Blutzucker stark schwankt, kann sich das zeigen durch Müdigkeit nach dem Essen, Heißhunger, Konzentrationsprobleme, innere Unruhe oder dieses typische Nachmittagstief. Man ist nicht richtig krank, aber man ist auch nicht wirklich stabil in seiner Energie. Und je nach Alter, Risiko und Situation kann es sein, dass der HbA1c nicht automatisch übernommen wird, sondern als Selbstkostenwert läuft. Trotzdem finde ich ihn sehr sinnvoll, weil er früh zeigen kann. Vielleicht darf man beim Thema Blutzuckerregulation schon jetzt etwas tun, lange bevor es offiziell problematisch wird. Und dann ist da noch der HSCRP. Das ist ein hochsensibler Entzündungsmarker. Er kann Hinweise auf stille, niedriggradige Entzündungen geben, die im Hintergrund laufen können. Auch das ist bei einer Erschöpfung sehr wichtig. Denn stille Entzündungen können den Körper dauerhaft belasten, ohne dass man direkt Fieber oder klare Krankheitssymptome hat. Mögliche Zusammenhänge gibt es zum Beispiel mit Stress, Bauchfett, Darmthemen, Tarnherden, Schlafmangel oder einer schlechten Regeneration. Natürlich ist ein erhöhter HSCRP allein noch keine Diagnose. Aber es kann ein wichtiger Hinweis sein, dass der Körper irgendwo im Hintergrund arbeitet und Energie verbraucht. Und genau darum geht es ja bei Erschöpfung. Nicht nur zu fragen, ob alle Standardwerte normal sind, sondern zu schauen, ob der Körper irgendwo dauerhaft Energie verliert. So, kommen wir jetzt zu den Tipps. Was kannst du konkret tun? Als allererstes, wenn du das nächste Blutbild machst oder eines nachanfordern lässt, dann sag ausdrücklich, dass du Ferritin, freies T3 und freies T4 zu dem TSH-Wert dazu haben möchtest. Vitamin D und Magnesium bestimmt haben möchtest, aber das Magnesium im Vollblut. Und wenn du vermutest, dass du irgendwo eine Entzündung haben könntest oder dass du mit Blutzucker vielleicht wirklich ein Thema hast, wie zum Beispiel morgendlichen Stress, der permanent anhält und irgendwie sich anfühlt, als ob du auf der Flucht wärst. Denn auch der kann den Blutzucker nach oben treiben, ohne dass du etwas gegessen hast. Dazu kannst du dir auch super gerne meine Podcast-Folge anhören zum Thema, wie Stress den Zucker treibt. Dann solltest du auch diese Werte bei deinem Hausarzt mit anfragen, dass er die einfach bei der nächsten Blutabnahme mitmacht. Und dann, wenn du mit dem Ergebnis selber nicht klarkommst, geh zu jemandem, der sich damit auskennt. Natürlich kannst du auch deinen Hausarzt fragen, aber es kann natürlich wirklich sein, dass der wieder in Grenzen denkt. Auch gerne einen Heilpraktiker vor Ort oder wende dich auch gerne an mich. Zweitens, fang morgen früh vielleicht schon mit dieser Kleinigkeit an, aber ich weiß, sie wird sehr, sehr schwer fallen. Lass das Handy in der ersten Stunde des Tages aus oder leg es zumindest weg. Klingt nach nichts, aber dieser eine Schritt reguliert deinen Cortisolanstieg am Morgen nachweislich. Wer als erstes in Nachrichten, Mails und Social Media springt, schickt sein Nervensystem das Signal Alarm, es gibt Dinge zu lösen. Dein Körper schaltet in die Stressbereitschaft, bevor der Tag überhaupt angefangen hat. Und dann als drittes 20 bis 30 Gramm Protein zum Frühstück. Nicht Cornflakes, nicht Toast mit Marmelade. Protein stabilisiert den Blutzucker, verhindert einen unkontrollierten Cortisol-Spike nach dem Aufstehen und hält dich tatsächlich bis mittags in einer guten Laune und den Blutzucker relativ konstant. Essen könntest du zum Beispiel ein Ei, Hüttenkäse, griechischer Joghurt, eine Handvoll Nüsse. Das ist theoretisch kein Aufwand. Das ist Prävention auf dem Frühstücksteller. Und wenn du das Gefühl hast, dass da noch mehr dahinter steckt, dann lass uns gemeinsam schauen. Oder, wie gesagt, such dir einen Therapeuten in der Nähe. Ich zum Beispiel erstelle meinen Patienten sehr gerne einen individuellen Plan, spreche mit ihnen über ihre Ernährung und schaue, was sie anpassen können, damit das besser zu ihnen passt. Nicht nach Schema F, sondern wirklich an oder auf den Patienten gemünzt. Fassen wir das Ganze jetzt nochmal zusammen. Normal heißt nicht optimal. Dein Körper verdient mehr als das untere Drittel einer Referenzskala, die an tausenden Menschen gemittelt wurde. Wenn du dich erschöpft fühlst und die Standardwerte sagen, alles ist gut, dann wurden vielleicht einfach noch nicht die richtigen Fragen gestellt und die richtigen Werte abgenommen. In der nächsten Folge geht es um die spannendste Nachtschicht, die du dir vorstellen kannst. Die nämlich deines eigenen Körpers. Während du schläfst, wäscht sich dein Gehirn buchstäblich selbst. Dein Immunsystem fährt Patrouille und deine Hormone bereiten sich auf den nächsten Tag vor. lange bevor du die Augen aufmachst. Ich erkläre dir, was in jeder einzelnen Schlafphase passiert, warum Schlafmangel messbar so wirkt wie Alkohol am Steuer und was du am Abend schon konkret tun kannst, damit deine Nachtschicht endlich richtig läuft. Also komm doch wieder vorbei und hör wieder rein.
Das war Gesundheitswissen to go. Medizin einfach erklärt. Schön, dass du dabei warst. Denk daran, dein Körper arbeitet nicht gegen dich. Er ist dein Teammensch und er verdient es, verstanden zu werden. Und bis zur nächsten Folge. Pass gut auf dich auf. Und vergiss nicht, dein Körper ist cleverer, als du denkst.